Ein kleiner Junge. Ein kleiner fußballbegeisterter Junge. Und ich werde vom Beamer geblendet, aber das stört mich nicht, meine Geschichte weiterzuerzählen. Geht ins Fußballstadion. Mit seinem Papa. Der Papa sagt zu ihm, bleib bei mir, mein Junge. Ich habe was ganz Besonderes mit dir vor. Wir beide gemeinsam. Okay, der Junge geht weiter mit seinem Papa zusammen. Und unterwegs sieht er was ganz Interessantes. Da sind so ein paar Jungs am Straßenrand, die Fußball spielen. Erinnert ihr euch noch, wo der Junge hingeht? Ins Fußballstadion. Okay, am Straßenrand spielen ein paar Jungs Fußball. Der Junge bleibt stehen. Der Papa hatte gesagt, bleib bei mir. Aber der Junge bleibt stehen. Okay, nach einer Weile fällt ihm auf, dass sein Papa weg ist. Komischerweise ist auf einmal die ganze Straße voll und er sieht gar nicht, wo sein Papa ist. Aber natürlich weiß er ungefähr, in welche Richtung das Fußballstadion ist. Und er läuft und läuft und läuft und läuft, bis er zu seinem Vater kommt. Lass mich eine Frage stellen. Worüber freut sich der Junge, als er mit seinem Vater ins Fußballstadion geht? Über den Papa. Der freut sich nicht, dass er im Fußballstadion ist. Der freut sich nicht, dass die besser Fußball spielen als die Jungs. Der freut sich, dass er bei seinem Papa ist. Und so ist es auch mit uns. Lange haben wir uns im Leben an irgendwelchen kleinen Freuden, Fußballspiel, Straßenspiel, irgendwie am Rand da aufgehängt. Obwohl wir eigentlich die größte Freude gehabt hätten, wenn wir bei Gott geblieben wären. Und warum hätten wir die Freude gehabt? Nicht aufgrund des Fußballspiels im Stadion, sondern aufgrund der Gemeinschaft mit dem Vater. Nicht aufgrund der Existenz des Himmels, sondern aufgrund des Daseins Gottes an diesem Ort. Und noch eine Sache zeigt uns das Bild ganz gut. Der Junge beachtet in seinem Lauf nichts als nur das, was ihn zu seinem Vater bringt. Okay, ich habe 3 Punkte für heute Abend. 1. Das Evangelium ist kostenlos. 2. Das Evangelium geht vor, sowohl Rechte als auch Vorlieben verblassen. Und 3. Das Evangelium benötigt Athleten. Weil man aus diesem Text, wie ihr wahrscheinlich selber gemerkt habt, leicht auch 10 Punkte zu je eine halbe Stunde hätte rausarbeiten können, gibt es einige Sachen, die ich noch vorher sagen muss. Erstens, 2 Blogartikel habe ich schon in Vorbereitung geschrieben, die ein bisschen auf einen Aspekt vorbereiten, zu dem ich nachher noch komme. Es geht um die Schönheit Gottes. Zweitens, vielleicht kommt noch was, ich weiß es nicht. Und drittens, redet mit den Leuten darüber, was in diesem Kapitel steht, denn es ist unendlich reich. Ich habe irgendwann im Urlaub damit angefangen und das ist schon 1,5 Monate her und ich bin immer noch nicht fertig mit diesem Kapitel. Auch ganz spezielle Anwendungen oder so habe ich nicht vergessen. Ich habe mich darauf beschränkt, wie Paulus das hier macht, und überlasse euch, den Hauskreisen, den Diskussionen und vor allen Dingen der Gemeinschaft nachher drüben. Das ist keine Zeit, in der wir bloß essen oder sowas. Die Umsetzung. Das heißt, lasst uns nachher darüber reden, wie das ganz explizit auch werden kann, was ich dann heute sage. Also nochmal, sprecht mich einfach auch gerne danach an oder andere Jugendteamler. Ich glaube, die wissen das sogar noch besser als ich, wie das dann ganz genau praktisch werden kann. Und redet miteinander darüber und lest den Blog, den wir jetzt auch seit ein paar Monaten haben. Okay, nochmal zu den 3 Punkten, die ich für heute Abend vorbereitet habe. Der Vers, an dem ich eigentlich das Ganze aufhänge, ist Vers 22. Ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Es geht also im weitesten Sinne um Mission. Mein Untertitel habe ich gewählt als Mission als Herzensangelegenheit. Allen alles werden auf das Einige gerettet werden. Der Titel ist Paulus ein Vorbild. Gut, mal sehen, was wir heute lernen können. Nochmal die drei Punkte. Ihr könnt sie nicht vergessen, wenn ich es nochmal sage. 1. Das Evangelium ist kostenlos. 2. Das Evangelium geht vor. Sowohl Rechte als auch Vorlieben verblassen. Und 3. Das Evangelium benötigt Athleten. Lasst uns beten. Vater, danke für dein gutes Wort. Danke, dass du gerade jetzt deinen Heiligen Geist in unsere Herzen sendest, damit wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Danke, dass du deinen Geist mir gibst, damit du durch mich sprichst. Und danke, dass du deinen Geist in die Herzen dieser Leute sendest, die hier sitzen, damit wir verstehen können, was du uns durch dein Wort zu sagen hast. Danke für die paar Punkte, die ich heute Abend betonen darf. Und Herr, wirke du an unseren Herzen, auch an meinem, dass ich nicht, nachdem ich gepredigt habe, verwerflich werde. Amen. 1. Das Evangelium ist kostenlos und dennoch unbezahlbar. Wir wissen bereits ein bisschen über den Kontext von den Philippern, aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr kann ich mich auch damit identifizieren. Interessanterweise, ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, was wir über die Kultur wissen. Ich meine, das wird dann ein bisschen lang. Danke, Korinther meine ich auch. Ihr seht das ja auch da. Also ich rede natürlich über die Korinther, nicht über die Philipper. Bei denen war das noch ein bisschen anders. Na gut, die Korinther waren Philosophen. Nicht alle, aber so. Es ging schon ziemlich viel um Philosophie. Und das Interessante war, es ging eigentlich nach dem Motto, was nichts kostet, ist nichts wert. Also wenn ich dafür nichts bezahle, dass ich Bildung bekomme, dann kann das ja nichts wert sein. Wenn ich nicht auf eine tolle Privatschule gehe, ich meine, das kennen wir auch heute, oder? Wenn ich auf eine Privatuni geht, wer sich nicht da einschreiben lässt, ist nicht ganz so angesehen. Wer nicht den kostenpflichtigen Weiterbildungskurs besucht, wer nicht Geld dafür ausgibt, irgendwas zu bekommen, ja, das ist nicht ganz so angesehen wie so ein freiwilligen Kurs, wo man irgendwie nichts bezahlen muss. Insofern können wir uns, glaube ich, damit ganz gut identifizieren. Zumindest hat meine Schwester mir das gesagt, dass das so ist, als ich mit ihr darüber geredet habe, dass uns das auch heutzutage so geht. Gut, Paulus schreibt also in dem Brief bezüglich mehrerer Anliegen. Einerseits will er natürlich die Fragen beantworten von den Korinthern, wie wir das letzte Woche zum Beispiel gesehen haben. Andererseits möchte er die Korinther ermahnen und einfach ermutigen, im Glauben zu bleiben. Und zuletzt muss er sich eben noch gegen so Vorwürfe verteidigen. Und heute ist der Vorwurf im Prinzip, Paulus, du nimmst ja gar kein Geld dafür, dann kann deine Botschaft ja gar nicht so gut sein. Wenn du kein Geld dafür nimmst, dann ist das Evangelium wahrscheinlich auch nichts wert. Interessanterweise, das finde ich, das hat mich irgendwie begeistert, geht Paulus auf den Vorwurf im Kontext vom Fleischessen ein. Wie kommt der bitte da jetzt drauf? Naja, es geht schon in Kapitel 8 darum, Joni hat uns das gesagt, dass Paulus seine Rechte und seine Vorlieben aufgibt. Und genau das macht er in Kapitel 9 auch. Wie uns die neue Genfer Übersetzung, die Andi gelesen hat, ziemlich gut gezeigt hat, ist eigentlich das, was Paulus den Korinthern zeigt. Eure Denkweise ist völlig falsch. Schon in Kapitel 1 haben wir gesehen, dass er sich dessen rühmt, was die Korinther als Torheit abstempeln. Und jetzt weist er darauf hin, dass nicht das Aufgeben seiner Rechte, sondern nicht das Einfordern seiner Rechte, seiner Autorität als Apostel zeigt, sondern das Aufgeben letztlich das ist, wo er sich rühmt. Das Niederlegen seiner Rechte um des Evangeliums willen ist das, was Paulus begeistert. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu dem zweiten Punkt. Das Evangelium geht vor. Wie ich denke, ist der Hauptpunkt von Kapitel 9 genau das. Das Evangelium und die Verbreitung des Evangeliums geht vor. Paulus macht klar, dass die Verbreitung wichtiger ist als seine Rechte und seine Vorlieben. Er verdient lieber kein Geld beim Predigen, wenn er dadurch Leute erreichen kann, die er sonst niemals erreicht hätte. Er isst lieber kein Fleisch, wenn er dadurch Gemeinschaft haben kann mit Leuten, die er sonst niemals erreicht hätte, um das Evangelium zu verkündigen. Okay, lass uns die beiden Dinge gleich einmal einzeln betrachten. Aber bevor wir das tun, sollten wir uns über die Grundlage bewusst werden. Das Evangelium. scheint mir zu häufig zu passieren, dass auch mir selber wir über die Verbreitung des Evangeliums reden, wir über die Darlegung des Evangeliums reden, wir über die Wichtigkeit reden oder die Umsetzung oder whatever, ohne wirklich selber aus der Kraft des Evangeliums zu schöpfen. Es scheint mir, als ob Diskussionen für das Evangelium keine Diskussion über das Evangelium mehr sind. Und was ist das Evangelium, welches einen so hohen Wert hat, dass Paulus selber seine Rechte aufgibt und den Korinthern und uns sagt, dass wir unsere Rechte und unsere Vorlieben für dieses Evangelium niederlegen sollen? Wir hören es jede Woche. Und dennoch kann es nicht oft genug gesagt werden. Ich bitte dich, ob du es jetzt schon 100 Mal gehört hast oder ob du heute das erste Mal da bist oder das zweite Mal da bist und diese Botschaft eigentlich noch gar nicht wirklich kennst. Die Botschaft kann dein Leben verändern, egal zu welcher dieser Gruppen du gehörst. Die Botschaft hat mein Leben grundlegend verändert und die Botschaft verändert mein Leben jeden Tag grundlegend. Hört selber. Die gute Nachricht des Evangeliums ist, so schreibt Mark Dever, der eine wahre und heilige Gott, der alles geschaffen hat, schuf auch uns Menschen, und zwar nach seinem Bild, um ihn zu erkennen. Doch der Mensch fiel in Sünde und Verdammnis. Aber in seiner großen Liebe wurde Gott in Jesus Christus Mensch, lebte ein vollkommenes Leben und erfüllte das Gesetz. Er starb als Sühneopfer am Kreuz und nahm die Strafe für die Sünden all derer auf sich, die zu ihm umkehren und ihm vertrauen. Er ist von den Toten auferstanden, was beweist, dass Gott das Opfer Christi angenommen hat und dass sein Zorn gegen uns gestillt ist. Er ruft uns nun dazu auf, über unsere Sünden Buße zu tun und alleine auf ihn zu vertrauen, um Vergebung zu erlangen. Wenn wir unsere Sünden bereuen und auf Christus vertrauen, sind wir wiedergeboren zu einem neuen Leben, zu ewigem Leben mit Gott. Das heißt, das Herz im Zentrum des Evangeliums ist Rechtfertigung aus Glauben. Lass mich das ein bisschen entfalten. Rechtfertigung heißt, dass Gott uns für gerecht erklärt, indem er unsere Sünden auf Jesus lädt und die Gerechtigkeit Jesu uns zurechnet. Rechtfertigung aus Glauben heißt, dass wir nichts dazu tun müssen, dass Gott diesen Great Exchange vornimmt. Diesen Austausch nimmt Gott vor, weil wir glauben, dass er dieses Werk am Kreuz verbracht hat. Aber das höchste Gut ist nicht Rechtfertigung. Die höchste Segnung ist nicht Rechtfertigung. Im Zentrum des Evangeliums steht Rechtfertigung. Ja, dass wir gerecht werden und unsere Sünden vergeben werden, aber das höchste Gut ist Gott selbst. Die höchste Segnung, die uns zuteil werden kann, ist Gott selbst. Und dazu müssen uns die Sünden vergeben werden, damit wir in die Gegenwart Gottes kommen. Dazu müssen wir gerecht werden, damit wir Gott sehen können. Aber wenn es nicht letztlich um Gott geht, dann ist das Evangelium falsch. Damit das Evangelium wirklich gute Nachricht ist, muss Gott das größte Geschenk sein. Und Gott ist es. Das Evangelium ist ein Evangelium der Versöhnung mit Gott durch Rechtfertigung aus Glauben an den Christus, der am Kreuz gestorben ist. Versöhnung mit Gott, um Gott zu schauen. Das Evangelium macht uns klar, dass Gott selbst genug ist. Jetzt auf dieser Erde, jetzt in unserem Leben und in alle Ewigkeit. Und dieser Gott, der allgenügend ist, dieser Gott, der unendlich schön ist, sagt uns, dass er unser Gott sein möchte. Das ist doch die Botschaft des Evangeliums. die unendliche Schönheit, das Ziel aller Schönheit, was wir, wenn wir auf dieser Erde Schönheit entdecken, eigentlich sehen sollten, das offenbart Gott uns. Er offenbart sich uns selbst, wenn wir ihm nur vertrauen. Das heißt, die Botschaft des Kreuzes ist eine Botschaft der Vergebung unserer Sünden um der Beziehung mit Gott willen. Lasst uns etwas genauer zu dem Prinzip kommen, was wir vorhin schon ein bisschen gesehen haben. Dieses Evangelium, welches Gott selbst ist, der sich uns gibt, ist wichtiger als unsere Rechte und ist wichtiger als unsere Vorlieben. Vielleicht macht der Satz jetzt ein bisschen mehr Sinn. Es ist nicht so, als wenn Paulus keine Rechte mehr hat, weil er sich bekehrt hat und weil er Christ geworden ist. Und in Apostelgeschichte 16, 37, das ist so das Standardbeispiel, wird Paulus ohne Gerichtsprozess einfach eingekerkert und dann sagt er so, hey, Leute, ihr könnt mich nicht einfach schlagen, weil ich römischer Staatsbürger bin. Der fordert sein Recht volle Kanne ein. Und auch wir haben eine Menge Rechte, von denen wir grundsätzlich Gebrauch machen sollten. Ich will die jetzt nicht alle aufzählen, aber so Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, etc., etc. Was ich als Punkt machen will, ist eigentlich, wo ist unsere Priorität? Wenn das Evangelium uns mit Gott versöhnt, dann wird Gott automatisch unsere erste Priorität. Und in dem Moment beeinflusst das alles. Das heißt auch meine Rechte. Was bringt mir mein Recht auf angemessene Behandlung? Was bringt mir mein Recht auf weiß ich was, wenn dadurch, durch die Einforderung, die Ehre Gottes in Mitleidenschaft gezogen wird, weil Leute denken, dass ich nicht liebevoll bin, weil Leute denken, dass ich überheblich bin, weil und so weiter und so fort. Wenn durch die Einforderung meiner Rechte Gott und Gottes Ehre in Mitleidenschaft gezogen wird, dann sollte ich sie lieber nicht einfordern. Das ist das, was Paulus eigentlich sagt. Jesus selber sagt das in ähnlicher Weise und er wusste, was das für Reaktion bringen würde. Wir lesen in Matthäus 5, 38 bis 41, dass er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen will und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch deinen Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, geh zwei mit ihm. Das ist die Gesinnung, die Christus in sich hatte. Das ist die Gesinnung des großen Dieners. Das sind Worte der Nächstenliebe. Und dazu sind wir doch auch gerufen als Nachfolger Christi. Das große Zeichen der Nächstenliebe ist, dass wir Menschen so lieben, wie Christus die Menschen geliebt hat. Der nicht, so heißt es in Markus 10, 25, 45, gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern, was ist der Gegensatz? Um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn unsere Liebe nur daraus besteht, dass wir Menschen dienen und dass wir ihrem weltlichen Wohl helfen, dann dienen wir nicht in der gleichen Gesinnung wie Jesus, der gekommen ist, um zu dienen und zu helfen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nicht, dass wir unser Leben geben sollten als Lösegeld, versteht das nicht falsch, sondern genau dieses Lösegeld sollte unsere Botschaft sein. Lasst uns also lernen, das Evangelium, dieses Evangelium zu lieben und lasst uns im gleichen Zug lernen, die Menschen zu lieben, indem wir ihnen dieses Evangelium weitergeben. Indem wir ihnen dieses Evangelium weitergeben. Okay, dabei Beim Weitergeben stoßen wir immer auf ein Phänomen, was ich mal mit Übersetzung betitelt habe. Habt ihr schon mal einen Text aus dem Englischen ins Deutsche oder vielleicht auch andersrum oder irgendeine Sprache, ich weiß nicht, wie viele Sprachen ihr sprecht, übersetzt? Ich glaube, einige mussten das schon mal tun in der Schule. Dabei versucht man doch, das irgendwie, was als Inhalt da ist, zuallererst rüberzubringen. Die Lehrer sagen dann, ja, pass mal ein bisschen auf deine Form auf und so weiter und so fort. Aber du willst doch den Inhalt weiterbringen. Nicht nur, wenn wir Missionare im Ausland werden, müssen wir die Sprache lernen, die die Leute sprechen. Auch wenn wir hier sind. Das musste ich ganz krass erfahren und das muss ich immer und immer wieder erfahren. Wenn ich nicht die Sprache der Leute in der Uni spreche, dann verstehen die mich nicht. Dann kann ich noch so viel über das Evangelium sagen, noch so tolle Worte benutzen, die hier jeder verstehen würde. Die Leute verstehen es nicht. Mag sein, dass wir eine gewisse Wortwahl bevorzugen, wie ich gerade schon gesagt habe, oder irgendwelche Traditionen haben, oder weiß ich was für uns dazugehört zum Christsein. Und Paulus sagt, darum, Leute, sollte es euch nicht gehen. Paulus sagt, Jörn, egal was deine komischen Vorlieben sind, und die mögen nicht unbedingt schlecht sein, schaff es bitte, die Essenz des Evangeliums zu vermitteln. Und zwar mit den Worten, die unsere Umwelt braucht. Und Paulus sagt das ganz explizit. Lass uns die Verse 20 bis 22 lesen, die meines Erachtens häufig falsch verstanden werden, weil man sie einfach aus dem Kontext reißt. Aber ich glaube, es ist relativ klar, was Paulus damit meint, wenn man einfach nur weit genug liest. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, bin ich wie einer unter Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denn denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf etliche Weise einige hätte. Paulus sagt, es gibt nichts, was mich daran hindern sollte, das Evangelium verständlich zu machen. Den Juden werde ich wie ein Jude, indem ich vom Gesetz her argumentiere. Den Griechen werde ich wie ein Grieche, indem ich sage, hey, die wahre Weisheit liegt in Gott. Den Schwachen erkläre ich es, so wie sie es brauchen. Den mit kleinem Verstand erkläre ich es, so dass sie es trotzdem aufnehmen können. Halt in einfachen Worten. Und überhaupt, es soll mich nichts daran hindern, dieses Evangelium zu verkündigen, dass Jesus der Retter ist, der uns mit Gott versöhnt hat. Und dazu, Leute, gibt es ungefähr 1000 Jahre Material, wie man das machen kann. Und deswegen kommen wir jetzt dazu. Ich schlage das Buch kurz auf und lese vor. Nein, also es gibt, glaube ich, eine Menge Material dazu und ich glaube, das meiste davon hilft uns nicht sonderlich gut, wenn wir nicht versuchen, das Ganze auch praktisch selber zu durchdenken. Wie erreiche ich die Juden, sodass ich sie erreichen, sodass sie wirklich ergriffen werden? Wie erreiche ich die Leute in meinem Umfeld? Ich muss sie kennen. Mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. Lass mich weitermachen, wie Paulus weitermacht. Die Zeit rennt nämlich auch schon ein bisschen. Dazu vielleicht ein Blogartikel, ich weiß es noch nicht. Sonst redet nachher darüber. Wie erreicht man die Leute in eurem Umfeld? Paulus macht weiter. Wir müssen Athleten sein, Punkt 3, um Leute zu erreichen. Wir müssen allgemein Athleten sein, um das Evangelium in unserem Leben umzusetzen. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns erkauft hat, dass er uns versöhnt hat mit ihm, dass er uns befähigt, alles für ihn zu geben und voll und ganz für ihn zu leben. Und die Folge dieser guten Nachricht sollte sein, dass wir in der Kraft seines Geistes auch darin wandeln. Dass er uns Kraft schenkt, heißt nicht, dass alles automatisch kommt. Ein Sportler, ein Marathonläufer, der die Fähigkeit hat, zum Ende zu laufen, kommt nicht automatisch am Ende an, wenn er nicht läuft. Ja? Der kommt nicht von alleine da an, wo er hin will, nur weil er es kann. Versteht mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass unsere Aufgabe ist, das Ziel zu erreichen mit all dem, was ein Marathonläufer tun müsste. Das ist nur ein schwaches Bild. Aber Paulus benutzt es, insofern darf ich es, glaube ich, auch benutzen. Unsere Aufgabe ist, in der Kraft Gottes zu laufen. Lasst uns anschauen, was das heißt. Das sind die letzten 3 Punkte für heute Abend. Übrigens hatte jeder der 3 Punkte 3 Unterpunkte, falls euch das aufgefallen ist. Was heißt es, das Evangelium benötigt Athleten und macht uns zu Athleten? Was heißt es, als Athlet den Lauf zu laufen, den Kampf zu kämpfen? A. Zielorientiertheit. B. Enthaltsamkeit und Kriegsmentalität. C. Preis am Ende. Lasst uns nochmal zusammen aufschlagen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln irgendwie nicht dauernd zugeschlagen. Tut mir leid, hätte ich auch vorher sagen können. 1. Korinther 9, 24. Schlagt bitte mit mir auf. 9, 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen unvergänglichen Siegeskranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun nicht so wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so wie einer, der nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Okay, ich fange mit dem Schwersten an. Die Krone. Ich glaube nicht, dass es Paulus in dem Abschnitt darum geht, irgendwie von einer Abrechnung zu sprechen, die unter Christen stattfindet. So gibt auch andere Bibelstellen, die davon reden, aber lasst uns das heute Abend nicht diskutieren. Vielmehr deutet Matthew Henry eigentlich an, was Paulus in diesem Abschnitt unter Krone versteht. Er schreibt, ich habe es mal übersetzt, jeder Läufer hat daher große Unsicherheit, ob er gewinnen wird oder nicht. Aber der christliche Läufer ist nicht in einer solchen Unsicherheit. Paulus erwähnt die Krone, um uns zu motivieren, den Lauf in noch größerer Zuversicht zu laufen, als ein Marathonläufer das tun würde. Der Marathonläufer weiß nicht, ob er gewinnt. Unsere Zuversicht ist, dass wir die Krone empfangen werden. Aber lasst uns den Kampf etwas genauer betrachten. A war Zielorientiertheit. Christus als Ziel. Okay. Einer, der jetzt ganz gut aufgepasst hat. Ich guck mal so in die Runde. Sagt jetzt vielleicht, ja, eigentlich sind das ja nur 2 Punkte. Also eigentlich ist das ja nur Kriegsmentalität und Krone. Okay, vielleicht hat auch keiner gut aufgepasst und versteht deswegen nicht meinen Einwand. Der Schlüssel für diese Verse ist in Vers 27 die Phrase, nachdem ich anderen gepredigt habe. Paulus sagt, dass er diese Kriegsmentalität hat, um nicht verwerflich zu werden, nachdem er anderen gepredigt hat. Was hat er ihnen denn gepredigt? Das Evangelium. Christus allein. Er genügt. Paulus knechtet also seinen Leib, damit auch aus seinem Leben Christus als allgenügend hervorgeht und verherrlicht wird. Das Ziel ist Christus selbst. Und den Punkt kennen wir eigentlich relativ gut. Aber was wir meistens vergessen ist, dass Paulus sein Leib knechtet, um das Evangelium in seinem Leben umzusetzen. Das führt mich dann also auch zu dem letzten Punkt vom letzten Punkt. Kriegsmentalität. Ich sag's nochmal, Kriegsmentalität. Okay, eventuell findet ihr die Sprache ein bisschen hart gewählt, aber ich musste das unbedingt mehrmals sagen. Das ist das, was Gott uns sagt. Wir können unterschiedliche Bibelstellen gucken. Ich führe mal nur 2 auf. Hebräer 12, Vers 1. Guckt einfach nach, wenn ihr es wissen wollt. Oder Spurgeon zitiert, weiß ich was, wie oft, 1. Timotheus 6, Vers 12 und sagt, schreibt ein ganzes Buch zu dem Thema, der gute Kampf des Glaubens. Oder der Werbung für Evangelium 21, so bekannte John Piper sagt dazu, Kampf um die Freude. Wieso Kampf um die Freude? Ja, der hat einen guten Grund, dass er das macht. Und Leute, ich höre häufig den Einwand, dass das ja nicht so praktisch ist. Das ist ja so fern, so hoch. Es gibt nichts Praktischeres als das. Es gibt nichts Praktischeres als darum zu kämpfen, dass Christus unser Ein und Alles ist. Ich glaube, das größte Hindernis für ein freudiges Glaubensleben ist nicht arbeiten. Das größte Hindernis für ein freudiges Glaubensleben ist nicht arbeiten, sondern nicht zu arbeiten oder falsch zu arbeiten. Wer in einem falschen Geist arbeitet und sagt, ich erarbeite mir damit was, kein Wunder, dass er nicht froh ist. Aber genauso ergeht die Ermahnung an dich, der du dein Christensein nicht wirklich ernst nimmst. Wer nicht darum kämpft, dass Christus im Zentrum ist, bei dem wird der Teufel dafür sorgen, dass alles andere im Zentrum ist. Und mit alles andere ist wirklich alles andere gemeint. Das fängt bei Fußball an, geht über Religion, hin zu Gemeinschaft mit Leuten, hin zu Musik, hin zu Lobpreis machen, hin zu Gebet, hin zu gute Theologie haben. Das ist dem Teufel völlig egal. Solange nicht Christus dein Ein und Alles ist, freut er sich. Aber Gott freut sich nicht. Und du solltest es auch nicht tun. Denn das Evangelium beinhaltet doch, dass Gott unsere größte Freude ist. Wenn das größte Geschenk des Evangeliums Gott ist, dann sollte unsere größte Freude in Gott liegen. Okay. Erinnert ihr euch noch an den Jungen aus der Geschichte von ganz am Anfang? Man merkt, dass ich jetzt den Bogen schließe. Was macht er, als er zu seinem Vater läuft? Höchstwahrscheinlich. Er beachtet nichts Ausrufezeichen, was ihn ablenken könnte. Wie viel mehr sollten wir uns von nichts ablenken lassen, die wir sicher sein können, bei unserem Vater anzukommen? Auch ich ganz persönlich musste in den letzten Wochen, Monaten lernen, wieder neu lernen, ein Kämpfer für Christus zu sein. Ein Kämpfer dafür zu sein, dass das Evangelium mich jeden Tag begeistert. Ein Kämpfer dafür zu sein, das Evangelium jeden Tag weiterzugeben. Und wie wir gesehen haben, ist Christus das Zentrum des Evangeliums. Ich kann nicht beschreiben, was für eine große Freude das mit sich bringt, wenn wir darum kämpfen, Christus in unserem Zentrum zu haben. Das nenne ich, und viel wichtiger, das nennt die Bibel, Lebenserfüllung. Und so möge unser Rettergott, der uns in seiner Gnade Anteil am Evangelium haben lässt, uns zu Kämpfern für eben diese gute Nachricht machen, auf dass wir in unserem eigenen Leben ihn erheben und durch uns viele Menschen mit dieser Botschaft vom Kreuz erreicht werden. Amen.